Herzlich willkommen zum Podcast von Die Gesellschafter, diegesellschafter.de. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle Hörer hier zu einer neuen Ausgabe in der Sendung, wo Organisationen vorgestellt werden und auch Personen hinterfragt werden sollen, was ihre Motivationen sind, was ihr Ansatz ist, die Gesellschaft zu verändern. Und heute in der heutigen Ausgabe steht im Mittelpunkt eine Organisation, von der man sicherlich auch schon irgendwann mal was gehört hat, aber wo man vielleicht auch immer nicht so genau weiß, was eigentlich dahinter steckt. Die Organisation heißt Oxfam und ich begrüße Paul Bendix, den Geschäftsführer von Oxfam hier in Deutschland. Guten Tag, Herr Bendix.
Ja, guten Tag.
Oxfam ist, sagen wir mal, eine der Organisationen, die zumindest in Deutschland noch nicht so lange bekannt sind. Das ist jetzt mal so eine Unterstellung von mir. Der deutsche Ableger, den gibt es ja auch noch nicht so lange. Was mir persönlich, als ich es erste Mal gehört habe, gleich komisch gekommen ist, das ist der Name. Was steckt denn da dahinter?
Im Jahr 1942 setzten sich 5 Menschen in Oxford in Großbritannien zusammen und gründeten das Oxford Committee for Famine Relief, also das Oxforder Komitee zur Bekämpfung von Hungersnöten. Mhm. Und das Ox und Fam blieb übrig. Und zwar deswegen, weil man zu der Zeit nicht Faxe und E-Mails versendet hat, sondern Telexe. Und beim Telex brauchte man einen Namen, so eine Art Kürzel. Aha. Und da hat man sich für das Kürzel Oxfam entschieden und das ist hängen geblieben.
Oh, verstehe.
Und inzwischen, das ist ja nun 63 oder mehr Jahre her, inzwischen ist das ein doch ziemlich weltumspannendes Netzwerk von Hilfsorganisationen geworden. Und nur mal als Stichwort oder als Stichzahl mit einem Gesamtbudget von ungefähr 1 Milliarde US-Dollar.
Weltweit?
Pro Jahr, weltweit.
Die zum Einsatz kommen.
Budget heißt eben alles, was wir bezahlen. Mhm. Ja, das heißt Projekte, Kampagnen, Spendenwerbung, was auch immer.
Wie sind Sie denn selber zu dieser Organisation gestoßen? Waren Sie schon immer in diesem Feld tätig oder sind Sie so ein Quereinsteiger?
Tja, sowohl als auch. Ich bin gelernter Wirtschaftsingenieur Technische Chemie an der TU Berlin. Mhm. Und habe anschließend eine Fortbildung, eine sogenannte Postgraduiertenausbildung gemacht am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Das ist so eine 10-monatige Ausbildung für die sogenannte Entwicklungsadministration. Also die Leute, die das durchlaufen haben, nach ihrem Studium werden dann eingesetzt im Ministerium, im Entwicklungsministerium oder beim Auswärtigen Amt oder bei spezialisierten Organisationen, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. GTZ, KfW, DED, und andere. Es gibt ist ja eine ganze Serie von Organisationen, die dort.
Ist das ein privates Institut? Das Institut?
Nein, das ist ein von der Bundesregierung finanziertes Forschungs-, Beratungs- und Ausbildungsinstitut. Früher war es in Berlin. Mhm. Und inzwischen ist es nach Bonn. Im Rahmen des Bonn-Berlin-Umzugs sind entwicklungspolitische Institutionen von Berlin zurück nach Bonn verlagert worden. Als Ausgleich. Und jetzt ist es in Bonn.
Kann man sich sozusagen ein bisschen als Expertenschmiede vorstellen?
Oder ja, es berät die Bundesregierung, insbesondere das Entwicklungsministerium und das Auswärtige Amt in entwicklungspolitischen Fragen. Mhm. Und führt dann eben auch Gutachten durch. Also ich habe dort die Ausbildung gemacht und bin anschließend übernommen worden als Mitarbeiter und war 10 Jahre lang in dem Institut tätig, habe Studien geschrieben, habe selbst ausgebildet, also junge Leute ausgebildet für die Entwicklungszusammenarbeit. Ja, und nach 10 Jahren, das hat mir zwar Spaß gemacht, aber irgendwann muss man da mal wechseln. Dann habe ich gedacht, schaue ich mir mal den Teil der Welt an, für den ich eigentlich studiert habe und bin zu Schering, zum großen Konzern hier in Berlin gegangen. Mhm. Damals, vor der Wende, da war das der einzige Konzern, der seine Zentrale in Berlin hatte.
Das stimmt.
Und ich war dort in der sogenannten zentralen Investitionsplanung. Da wurde alles, was Schering weltweit machte, was mehr als 200.000 Mark kostete, auf den Prüfstand gestellt. Wir mussten also Analysen machen, technisch-wirtschaftliche Analysen jeder Investition über 200.000 Mark.
Zu Schering muss man sagen, Schering ist im chemisch-pharmazeutischen Bereich
damals
tätig.
Damals ein Mischkonzern. Die machten natürlich die Pharmazeutika, für die sie bekannt sind. Also auch sonstige Chemie, Galvanotechnik. Also es war ein damals sehr bunter Konzern. Inzwischen gibt's ja Schering nicht mehr, sondern ist ja von Bayer, der pharmazeutische Teil ist von Bayer aufgekauft worden und der sogenannte Pflanzenschutzteil, also Pestizidteil, der damals auch sehr groß war, der ist zu einer anderen Organisation gegangen. Fragen Sie mich nicht, Beispielen. Also der Konzern ist in seine Bestandteile zerlegt worden und existiert.
Aber Sie waren mit
unter
dem pharmazeutischen.
Nein. Deswegen generell. Zentrale Investitionsplanung. Also alle Bereiche wurden nach den gleichen Methoden geprüft. Also eine Investition, es sollte geprüft werden, lohnt es sich eher die 200.000 Euro für Pharmazieprodukte oder für Galvanotechnik oder für Pestizide auszugeben. Das war so, wenn Sie so wollen, die Frage, die der Vorstand beantwortet haben wollte. Und so macht man dann, prüft das, was bringt das technisch, geht das technisch, was bringt das wirtschaftlich, passt das in die Strategie des Konzerns rein und so weiter. Das habe ich 4 Jahre gemacht.
Ist das im Wesentlichen eine Wirtschaftsabwägung an der Stelle?
Nein, das ist immer eine technisch-wirtschaftliche Abwägung. Deswegen ja auch der Wirtschaftsingenieur ist da ideal für diese Aufgabe. Sie arbeiten mit den Ingenieuren zusammen und stellen erstmal fest, ist das überhaupt machbar, das, was die da vorhaben? Ist das plausibel technisch?
Ja, können Sie mal ein Beispiel geben?
Also, das größte Vorhaben, was ich betreuen durfte, das war der Neubau der Humanpharmakologie an der Müllerstraße. Das ist ein großes, ursprünglich als Bürogebäude geplant und dann umgewidmet worden als Laborgebäude. Können Sie sich vorstellen, dass das dann technisch, also architektonisch auch schon schwierig ist. Mhm. Da geht es dann um Fragen von optimaler Büroraumgröße, Flexibilität und dergleichen. Also sehr stark technisch, in Anführungsstrichen, technische Fragestellungen. Und irgendwann kommt dann auch die kaufmännische, die wirtschaftliche Fragestellung, was kostet denn das? Und kann man das, also wenn das Budget 100 Millionen ist und es soll jetzt 130 kosten, kann man das Ding technisch wieder runterschrauben auf die 100 Millionen, weil der Vorstand eben gesagt hat, 100 und nicht mehr. Mhm. Und irgendwann wird es dann absurd, dann muss man sagen, es geht nicht. Also das ist dann kein brauchbares Gebäude mehr. Das als ein Beispiel.
Mhm. Aber bezieht sich das im Wesentlichen auf Aktivitäten in Europa?
Nein,
das
ist weltweit. Ja, das war ein Lager, ein Bürogebäude in Neuseeland, ein Lager in den USA, Pestizidproduktionsanlagen. Ich sage jetzt mal Pestizide, also die nennen das Pflanzenschutz. Pflanzenschutzproduktionsanlagen in Großbritannien, also ganz, ganz bunt. Mhm. Aber auch in Deutschland. Galvanotechnik zum Beispiel war in Nürnberg damals.
Aber da hat sie es dann auch nicht lange gehalten.
Nee, ich habe mir das angesehen. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viele nette Menschen kennengelernt. Also Schering, muss ich sagen, war ein sehr offener Konzern. Oder ja, gibt's nicht mehr. Aber ich wusste nach einiger Zeit, das war doch nicht die Welt, in der ich den Rest meines Lebens verbringen wollte. Und bin dann von Schering zum Deutschen Entwicklungsdienst gegangen. War dort in der Geschäftsleitung zuständig für, also hier in Berlin war der damals, jetzt inzwischen auch in Bonn, auch im Rahmen dieser Berlin-Bonn-
Das war auch eine Unternehmung auch, des Bundes?
Ja, mhm. Auch ein zu 95% gehört sie dem Bund und zu 100% wird es vom Bund finanziert. Mhm. Also der DED, wie er abgekürzt wird, entsendet Entwicklungshelfer, Fachkräfte, deutsche Fachkräfte, vor allem deutsche, in arme Länder. Mhm. Ich war dort tätig bei der Geschäftsleitung, zuständig für Unternehmensentwicklung, Datenverarbeitung und solche Dinge, die auch meiner Berufsausbildung entsprachen, mhm, und auch allgemeine Entwicklungspolitik. Habe das 5 Jahre gemacht dort als Stabsreferent, wie das technisch hieß, und hatte dann das große Glück, ausgewählt zu werden als Landesdirektor für Lesotho, ein Land, in dem der DED schon lange tätig war, während der Apartheidzeit, der gleichzeitig den Auftrag hatte, die DED-Arbeit in Südafrika aufzubauen, in dem Nach-Apartheid-Südafrika. Das war nun eine ungemein spannende Aufgabe, die sich mir stellte. Ich war auch äußerst glücklich, diesen Job gekriegt zu haben, weil ich in Südafrika groß geworden bin.
Ach.
Meine Eltern sind 52 nach Südafrika ausgewandert, haben sich dann später getrennt und ich bin bis 61 in Südafrika zur Schule gegangen und ja, kannte das Land eben als junger Weißer im Apartheid-Südafrika.
Lesotho ist ja eine Enklave in Südafrika.
Welche Rolle? Ein sehr kleines Land, ja. Gebirgsland, das einzige Land der Welt, wo kein Landesteil unter 1000 Meter über Meeresspiegel ist. Mhm. Ein wunderschönes Land, bettelarm, und eben zu Apartheid-Zeiten, wenn Sie so wollen, so ein Vorposten der Nicht-Apartheid-Welt mitten in Südafrika. Auch Zuflucht von Flüchtlingen aus Südafrika und aus dem Grund eben politisch interessant. Es waren auch viel mehr Entwicklungshelfer dort im Einsatz, als normalerweise das Land vertragen hätte, mhm, eben aus diesen außenpolitischen Gründen. Mhm. In so einem Land, was geschieht in so einem Land? Berufsausbildung wird dort gemacht mit deutschen Fachkräften. Landwirtschaft wird versucht voranzubringen, Forstwirtschaft wurde aufgebaut. Wir hatten Ärzte, lange Jahre waren Ärzte in entlegenen Gebieten, in Lesotho waren deutsche Entwicklungshelfer, eben deswegen, weil keine Fachkräfte vor Ort verfügbar waren. Mhm. Ja, das also sozusagen Rückkehr zum Land oder zur Region meiner Jugend, das wollte ich nur erwähnen, dass das einen besonderen Reiz hatte.
Ich würde gerne nochmal da bei Lesotho bleiben. Ich meine, wenn man jetzt so eine Strecke zurücklegt von Deutschland nach Lesotho, haben Sie ja schon gesagt, bettelarm, wie kommt einem das vor? Also was geht da in einem vor, wenn man dann so unter vollständig anderen Voraussetzungen?
Also was bei mir vorging, ist, dass ich überhaupt das erste Mal in meinem Leben, obwohl ich 10 Jahre in Südafrika gelebt hatte, das erste Mal in meinem Leben ein Gespür für Afrika, für den Kontinent Afrika bekam. Denn Südafrika ist in dem Sinn gar nicht Afrika. Also wenn Sie in Kapstadt aus dem Flugzeug steigen, dann denken Sie, Sie sind in irgendeiner europäischen Stadt. Wenn Sie die Augen ein bisschen noch verschließen und links und rechts der Autobahn die Slums nicht sehen und dann in die Stadt reinfahren auf der Hauptstraße, dann ja, könnten Sie genauso gut sonst wo sein, aber nicht in Afrika. Mhm. Lesotho ist genau das Gegenteil. Da merken Sie auf Schritt und Tritt schon am Flughafen, schon wenn Sie ankommen, genauer gesagt schon wenn Sie ins Flugzeug steigen nach Maseru. Damals gab es noch eine Luftlinie. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen noch eine gibt. Die war immer mal wieder weg oder wieder da. Merken Sie schon, dass Sie einfach in einer anderen Welt, nicht nur im anderen Erdteil, sondern in einer völlig anderen Welt sind. Und das hat, ja, das ist teilweise furchtbar enttäuschend und auch bitter, aber teilweise auch sehr, sehr, sehr reizvoll. Ich habe also diesen Kontrast sehr stark empfunden zwischen einem, wenn Sie so wollen, Pseudo-Afrika, nämlich Kapstadt. Ich habe in Kapstadt gelebt. Mhm. Dann Europa. Ich bin in Deutschland groß geworden, habe studiert hier, war auch bei der Bundeswehr mal. Und dann eben der Einstieg in eins der ärmsten Länder Afrikas, nämlich Lesotho.
Inwieweit ist denn dann so eine Tätigkeit, in dem Fall von dem DED, vom Deutschen Entwicklungsdienst, wirklich hilfreich? Also ist das, weil man macht sich ja mal so recht keine Vorstellung davon, inwiefern ist das wirklich ein aktiver Beitrag zur Selbsthilfe?
Inwieweit ist überhaupt Entwicklungszusammenarbeit hilfreich? Das ist schon fast eine philosophische Frage, die mich natürlich auch seit 30 Jahren beschäftigt. Helfen können sich arme Menschen oder Menschen, die in Armut leben, wie wir sagen. Ich will es erklären. Arm ist so ein bisschen, als wenn es klein oder blond heißt. Aber Armut ist ja ein Zustand, den man verändern kann. Während sonstige Adjektive bei Menschen kann man eigentlich nicht verändern. Deswegen sagen wir also, Menschen, die in Armut leben, können sich nur selbst aus der Armut heraus helfen. Man kann ihnen dazu behilflich sein. Man kann ihnen Unterstützung anbieten. Aber machen müssen sie es selbst. Und der Deutsche Entwicklungsdienst bietet als Unterstützung an, dass man Menschen zeigt, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Das kann gut sein, wenn derjenige, der es zeigt, ein Gespür dafür hat, wie die Bedingungen sind, unter denen das gemacht wird. Es kann schlecht sein, wenn jemand aus Deutschland kommt, aus einer deutschen Automobilwerkstätte und meint, dass in Lesotho alles so sein muss wie in Deutschland. Und wir hatten Entwicklungshelfer beider Sorten. Manche haben sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, wirklich, also man würde ich sagen, haben einen Entwicklungsbeitrag geleistet. Andere, da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn sie gar nicht gekommen wären. Das weiß man aber erst, wenn die betreffende Person im Einsatz ist. Das kann man ganz, ganz schwer nur vorher feststellen. Mhm. Die waren ja, Entwicklungshelfer werden ja 3 Monate geschult, geprüft, sehr sorgfältig ausgewählt, geschult. Aber die eigentliche Bewährung ist dann, wenn sie dort sind. Dann werden sie nochmal 2 Monate im Land vorbereitet, auch von lokalen Kräften, dann kriegen sie langsam, werden sie eingeführt in das Leben, in die Kultur. Und dann allmählich merkt man, sind sie offen genug? Können sie sich anpassen? Können sie das Land, in dem sie arbeiten, aus der Sicht der Bevölkerung sehen oder betrachten sie alles aus der europäischen Brille? Und dann ist im Grunde genommen schon dann würde man sie gerne nach Hause schicken, geht aber nicht, die haben einen Arbeitsvertrag und haben natürlich auch ihre persönlichen Dinge so geregelt, dass sie erstmal 2 Jahre da sein müssen.
Helfen will gelernt sein, sozusagen.
Richtig, aber das ist ja eine spezifische Hilfe. Das heißt also, dass ein Mensch, eine qualifizierte Person aus Deutschland in ein armes Land geht und dort versucht, seine Qualifikation sinnvoll an andere Personen heranzutragen. Ja? Es gibt ja ganz andere Formen der Entwicklungstätigkeit. die aber dann nichts mit dem Deutschen Entwicklungsdienst zu tun hat.
Wie lange waren Sie dann unten?
5 Jahre.
5 Jahre.
Hab in der Zeit...
Welchen Zeitraum reden wir jetzt eigentlich gerade?
Diese 5 Jahre waren von 96 bis 2000.
Mhm. Das heißt, wann war...
Mandela, die erste freie Wahl war 94.
94, also das hatte sozusagen schon Auswirkungen oder hat
man ja, das war, dieses Land war vollkommen erfüllt von der, von den Nachwirkungen dieser ersten Wahl, dem Wahlsieg des ANC, das auch noch sehr stark geprägt von dem Bürgerkrieg, der vorher stattgefunden hatte. Sie wissen ja, dass kurz vor der Wahl es ganz besonders schlimm war, weil dort die Inkatha Freedom Party, also die Partei der Zulus, die nationalistische Partei der Zulus, wenn Sie so wollen, furchtbare Kämpfe ausgetragen hat mit dem ANC. Und das ist der Name, das Stichwort Chris Hani wurde noch kurz vor der Wahl erschossen, einer der brillantesten ANC-Führer. Ja, und dann ist die Wahl trotzdem ruhig abgelaufen, was eigentlich nicht unbedingt jeder gedacht hätte. Nun bin ich von meinem Beruf her immer Optimist, sonst könnte ich das gar nicht machen. Ja, wir sind dann in dieser Aufbruchsstimmung haben wir dann den Deutschen Entwicklungsdienst dort auch mit hineingebracht und haben versucht, das zu unterstützen, was wir für unterstützenswert hielten. Das war wieder Berufsausbildung, das war wieder Landwirtschaft, das waren eigentlich die beiden Schwerpunkte, in denen wir tätig waren.
Mhm.
Und allgemeine Bildung, auch in den Schulen waren wir tätig.
5 Jahre oder 6? Fünf Jahre?
5 Jahre.
Das war schon eine Menge Holz.
Ja, und also das Ganze noch im Familienspagat. Also die Kinder waren ich habe 2 Söhne, die waren 1 Jahr mit mir in Lesotho, dort auch in der lokalen Schule, einzigen weißen Kinder in ihrer Klasse. Mhm. Das war schon auch sehr aufregend. Meine Frau konnte nicht mit, die arbeitet in Hamburg an der Uni. Das hatten wir so geregelt. Sie macht ihren Job, ich mache meinen Job, die Kinder sind hier bei mir und anschließend sind die Kinder in Berlin. Das heißt, ich in Südafrika, meine Frau die Woche über in Hamburg und die Kinder in Berlin. Hätte furchtbar schief gehen können, hat aber geklappt.
Also auf jeden Fall eine signifikante Belastung, die man auf sich nehmen muss, um jetzt in so einem Berufsfeld tätig zu sein. Und dann sind Sie zurück und zu Oxford
gekommen? Ja, während ich in Südafrika war, war mir klar, also 5 Jahre, 4,5 Jahre, 5 Jahre, das ist dann auch die Grenze. Ich wäre dann zum DED zurückgegangen, ich war ja beurlaubt. Der DED war im Begriff, nach Bonn zu ziehen. Mir war völlig klar, dass ich nicht nach Bonn mitziehen würde. Ich würde also alles tun, um in Berlin zu bleiben, aus vielen Gründen. Und habe dann zufällig in Südafrika eine Anzeige erhalten, dass Oxfam einen Geschäftsführer für Deutschland sucht. Und zwar den ersten deutschen Geschäftsführer. Und habe mich beworben und wurde dann interviewt, wurde interviewt auf meinem Handy am Johannesburger Flughafen. Ich war sehr aufgeregt, die Scheiben waren völlig vernebelt schon und naja, irgendwie muss es dann wohl ganz gut gegangen sein. Dann wurde ich also noch nach Deutschland geholt zum Interview und habe den Job bekommen.
Seitdem bin ich bei Deutsche, Oxfam. Das heißt, Oxfam Deutschland wurde von wem aufgebaut?
Ja, also vielleicht, da sollte ich vielleicht doch ausholen. Oxfam arbeitet heutzutage als ein Netzwerk, als Oxfam International, ein Netzwerk von heute 13 Organisationen. Damals waren es glaube ich, 10 oder 11 erst.
Mhm.
Und diese 10 oder 11 Organisationen, die global die Ursachen für Armut bekämpfen wollen, also Strukturen verändern wollten, hatten sich gesagt, wenn wir das machen wollen, es gibt ein Oxfam in England und in Australien und in Amerika, aber das größte europäische Land, nämlich Deutschland, was auch natürlich einen großen Einfluss hat auf die EU, da gibt es keine Oxfam, also die können da gar nicht mitmachen, wir können gar nicht über die Bundesrepublik Einfluss ausüben und deswegen wollen wir doch gerne auch ein Oxfam in Deutschland haben.
Mhm.
Daraufhin dann haben sie große deutsche Hilfsorganisationen angesprochen, ob sie nicht bereit wären, in dieses Netzwerk einzutreten, aber die Bedingung ist immer, dass man dann irgendwann Oxfam heißt und die großen Deutschen wollten das nicht. Die wollten überhaupt nicht, dass Oxfam nach Deutschland kommt, denn die dachten, die wollen hier nur sozusagen an den Spendenkuchen ran, was aber gar nicht der Fall war.
Mhm.
Das war wirklich eine strategische Entscheidung.
Mhm.
Und dann hat man gesagt, okay, wenn wir keine vorhandene Organisation finden, die da einsteigen will, dann bauen wir eben eine von null auf. Es gab damals schon 2 sogenannte Oxfam-Shops in Bonn und in Köln. Die hatten eine Lizenz aus Großbritannien, das waren so Initiativen von Diplomaten. Die funktionierten ganz gut, aber sehr klein.
Was passiert in diesen Shops?
Oxfam Shops sind Charity Shops. Das ist ein Konzept, was in England entwickelt wurde. In jeder englischen Kleinstadt, wenn Sie über die Hauptstraße gehen, haben Sie links und rechts Charity Shops. In Charity Shops werden gespendete Waren von ehrenamtlichen Mitarbeitern verkauft für einen guten Zweck. Das ist das ganze Wesen der Charity Shops und das ist auch das Wesen der deutschen Oxfam Shops. Mhm. Also Oxfam hat in Großbritannien 750 Shops, ist aber nicht die größte Kette. Die größte Kette ist die British Heart Foundation, die hat über 1000. Und in Deutschland gab es nur diese beiden, Bonn und Köln. Und man hatte das Gefühl, das könnte klappen, wenn man das klug anstellt. Und dann wurde also entschieden, wir gründen eine Hilfsorganisation, Oxfam Deutschland e.V. und parallel dazu eine Oxfam Deutschland Shops GmbH, die diese Oxfam Shops aufbaut.
Mhm. Und der erste Shop, Tochter des Vereins ist.
Ja, der erste Shop war in Frankfurt. Den gibt's immer noch. Der zweite war in Berlin, in der Rheinstraße, gibt's auch noch. Es gibt alle Shops noch. Wir haben noch keinen Laden zumachen müssen. Und dieser Aufbau war nicht ganz einfach. Der wurde von Großbritannien aus gemacht. Oxfam Großbritannien hat das im Auftrag von Oxfam International übernommen, in Deutschland dieses aufzubauen. Und es gab auch einen Projektleiter, der dann der erste Geschäftsführer wurde. Das war ein britischer Kollege. Deswegen sage ich, ich bin der erste deutsche Geschäftsführer. Ich habe ihn dann abgelöst.
Tragen diese Shops erheblich zur Finanzierung bei?
Also in Deutschland gibt's ja dieses Konzept, die Tradition der Charity Shops nicht. Wir sind mit unseren 31 Läden die größte deutsche Charity Shop Kette. Unsere Oxfam Shops sind der wichtigste Teil unserer Finanzierung. Also in diesem Jahr, das sind alles keine Geheimnisse, unsere Organisation, der Verein, hat ein Budget von 4,3 Millionen Euro und davon kommen 1,8 Millionen aus den versteuerten Gewinnen der deutschen Oxfam-Shops. Wir müssen nämlich auch Steuern zahlen, das ist bitter, aber nach deutschem Recht geht das nicht anders. Sie können eben keinen Secondhand-Shop als gemeinnützige Organisation betreiben, weil sie ja auf dem Markt konkurrieren mit anderen Secondhand-Läden, die sich damit einen Lebensunterhalt verdienen. Da ist auch eine gewisse Logik dahinter. Also nach unseren Ordnungsvorstellungen geht das nicht. In England kann das jede Hilfsorganisation machen. Die sind steuerfrei. Also die Charity Shops sind Teil einer Hilfsorganisation. Und wir haben dann sozusagen nach den deutschen Regeln eine Konstruktion gefunden, dass wir eine Tochtergesellschaft gegründet haben. Eine hundertprozentige Tochter des Vereins ist dann diese Shops GmbH.
Was kriegt man denn in so einem Laden, wenn man da hingeht?
Man kriegt, also zunächst mal kriegt man alles das, was gespendet wird. Wir kaufen nichts ein, sind angewiesen auf Spenden. Und das ist vor allem Bücher, CDs, Videos, Schallplatten, läuft unter Medien. Dann Bekleidung, Herren, Damen, Kinder, Haushaltstextilien. Und dann der dritte große Bereich, das nennen wir dies und das. Das sind Vasen, Schmuck, Küchengegenstände, solche Dinge.
Also alles was man nicht kriegt, würde ich mal sagen.
Man kriegt nicht große Dinge, weil wir keinen Platz haben. Möbel können sie bei uns oder Bettzeug können sie bei uns nicht kaufen. Das können wir nicht weder lagern noch verkaufen. Was man nicht bei uns kriegt, ist Literatur, die entweder rechts- oder linksradikal oder pornografisch ist. Oder Bahnhofsliteratur, wie wir es nennen. Also so Wegwerf, Schund wird nicht verkauft. Sie kriegen keine ökologisch problematischen Dinge. Sie werden keine echten Pelze finden, sie werden kein Elfenbein finden. Und sie finden keine Elektrogeräte, die mit übers Netz betrieben werden. Also nur batteriegetriebene Geräte, weil wir die Haftung nicht übernehmen können für Elektrogeräte. Das ist ja, wir haben ja keinen Elektriker in so einem Oxfam-Shop. Die waren ja alle ehrenamtlich betrieben. Deswegen müssen wir wohlmeinende Spender, die uns wunderschöne Radios oder Lampen bringen, müssen wir leider nach Hause schicken. Können wir nicht annehmen.
Der Verkauf von Dingen spielt eine große Rolle. Wo kommt denn dann die restliche Finanzierung her?
Die zweitwichtigste Quelle ist die klassische Spendenwerbung. Also wir haben einen Stamm von rund 10.000 Menschen, die uns entweder regelmäßig oder in Einzelfällen Geld spenden. Und wir sind auch dabei, dies auszuweiten. Und wir haben in letzter Zeit ein interessantes neues Instrument entwickelt. Das gibt es seit Oktober. Das ist Oxfam Unverpackt. Also die Idee ist, dass man anderen Menschen nützliche Dinge schenkt, nämlich zum Beispiel eine Ziege für einen Bauern in Kenia. Also wenn Sie mir zu meinem nächsten Geburtstag eine Freude machen wollen, dann könnten Sie mir eine Ziege schenken. Die erhält dann tatsächlich der Bauer in Kenia, wenn er eine braucht. Und ich bekomme eine Glückwunschkarte mit einem Kühlschrankmagneten, mit einer hübschen Ziege, lustigen Ziege drauf. Also die Idee ist, Sie freuen sich, weil Sie was Vernünftiges gemacht haben als Geschenk. Ich freue mich, weil ich weiß, dass Sie mir diese Ziege geschenkt haben. Und der Bauer in Kenia freut sich, weil er eine Ziege hat.
Das 28 Ganze, Euro.
28, 28
nicht,
Euro.
Nicht so viel, wie man vielleicht denken möchte.
Nee, das ist natürlich, wenn Sie so wollen, ein symbolhafter Preis, weil eine Ziege in Kenia, schon in Kenia gibt's, sind die Preise von Ziegen sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die Ziege ist. Ja. Aber das ist so das Konzept. Funktioniert ganz gut. Wir haben es im Oktober gestartet und sind nicht unzufrieden.
Ja, da gibt's so allerlei interessante Sachen zu kaufen. Moskitonetze, junge Bäume, Fußbälle, aber auch Existenzgründungen. In diesem Fall Existenzgründungen für Frauen. Das ist ja nicht so ein greifbares Gut.
Naja, das ist nicht greifbar, aber es ist umso wichtiger. Also das hängt zum Beispiel bei unserer Arbeit zusammen mit unserer HIV-AIDS-Arbeit. Großes Problem für Frauen, deren Männer gestorben sind in Afrika, in armen Ländern, ist, dass sie kein Einkommen mehr haben, dass sie schon rechtlich schlechter gestellt sind. Und viele müssen in die Prostitution abwandern, um ihre Kinder zu ernähren. Und eins unserer Ziele bei der AIDS-Arbeit in Südafrika und Simbabwe machen wir das, ist Frauen eine Existenzgrundlage zu schaffen. Einen kleinen Laden, ein kleines Darlehen, um einen kleinen Handel aufzubauen. Und insofern ist das sozusagen der Grundstock für so etwas oder eine Viehzucht, was auch immer.
Wenn ich jetzt so eine Ziege kaufe für Kenia, Somalia, wo auch immer, dann bedarf es ja sozusagen auch einer Organisation vor Ort.
Ja.
Gibt aber jetzt, denke ich mal, keinen Oxfam Kenia in dem Sinne. Wie findet das Geld da so seinen Weg zum Bauern und die Ziege dazu?
Also vielleicht muss man nochmal sagen, es ist nicht so, und das sagen wir auch ganz deutlich in unseren Unterlagen, es ist nicht so, dass wenn Sie für 28 Euro eine Ziege kaufen, dass tatsächlich eine Ziege in Kenia einem Bauern in die Hand gedrückt wird. Denn es kann sein, dass der Bauer in Kenia schon 5 Ziegen hat und einen Ziegenbock und viel dringender eine Hacke braucht, um das Futter für die Ziege bereitzustellen. Deswegen sagen wir, die Ziege ist ein Symbol für die Tätigkeit in der Landwirtschaft. Also es werden 28 Euro in das Feld Förderung der Landwirtschaft gebracht. Das sichern wir zu, aber nicht unbedingt die Ziege. Wenn es aber eine Ziege gebraucht wird, wird auch die Ziege zur Verfügung gestellt. So, jetzt ist die Frage, wer macht das? Wir arbeiten im Normalfall mit sogenannten einheimischen Partnerorganisationen zusammen. Also Organisationen, die in Kenia Bauernzusammenschlüsse sind beispielsweise und die ihre Bauern unterstützen. Denen stellen wir Geld zur Verfügung und die setzen das um nach bestimmten Regeln, berichten auch sehr genau darüber. Wir prüfen das, ob das Geld auch sinnvoll ausgegeben worden ist. Und so kommt der Bauer zu seiner Ziege oder zu seiner Hacke. Was wir nicht machen, ist, dass wir teure, von uns angestellte Deutsche in Kenia sitzen haben, die Ziegen überreichen. Wir haben überhaupt niemand in armen Ländern, der bei uns unter Vertrag ist, sondern wir arbeiten entweder, wie ich gerade gesagt habe, über einheimische Organisationen, lokale Organisationen, oder wir nutzen das Netzwerk unserer Schwesterorganisationen von Oxfam, die sehr viel größer sind als wir und die in fast allen Ländern auch Büros haben.
Welche Schwesterorganisationen sind das?
Also Oxfam Großbritannien als die älteste und größte.
Also die anderen Oxfams.
Ja, das meine ich, die anderen Oxfams. Das zweitgrößte wäre dann Oxfam Niederlande und so weiter.
Ja, wie hat sich denn Oxfam Deutschland konkret so entwickelt über die Zeit? Ich meine, es sind jetzt so knapp 15 Jahre.
Ja. Es hat erstmal ein Weilchen gedauert, bis die Finanzgrundlagen so waren, dass man ja sich schneller entwickeln konnte. Ich kann eigentlich die Entwicklung seit 2000 nur richtig beurteilen. Ich bin Ende 2000 dazugestoßen und also seit der Zeit hat es sich rasend schnell entwickelt. Teilweise vielleicht ein bisschen zu schnell, aber nur als Stichwort. Wir haben also in 7 Jahren unser Personal versiebenfacht und das haut normalerweise jede Organisation haut rein.
Wir haben es geschafft. Organisatorische Belastung vor allem.
Ja, das muss ja, ich meine, früher haben wir alle um einen Tisch gesessen in unserem Einzimmerbüro und heute bevölkern wir 4 Etagen unseres Büros hier in der Geiswalder Straße. Das muss alles klappen. Die Leute kannten sich früher alle und heute trifft man sich auf dem Flur und kennt sich gar nicht. Also eine ganz andere Kultur. Und naja, es gibt natürlich Methoden und Wege, wie man trotzdem dafür sorgt, dass alle an einem Strang ziehen und die Stimmung im Haus gut ist.
Sie haben gesagt, Oxfam Deutschland ist ein Verein, der braucht ja auch Mitglieder. Wer sind denn diese Mitglieder?
Ja, die Mitglieder, also sie brauchen in Deutschland 7 Leute, um einen Verein zu gründen. Juristisch mindestens 7. Wir haben zurzeit 21 Mitglieder. Unsere Mitgliedschaft ist eine reine Trägermitgliedschaft. Die machen eigentlich nichts. Die arbeiten nicht für uns, wie in anderen Organisationen. Ich nehme als Gegenbeispiel mal Amnesty. Die haben, glaube ich, 50.000 Mitglieder. Und die Arbeit von Amnesty wird sehr stark durch die Mitglieder betrieben. Die schreiben die Briefe. Bei uns haben die Mitglieder diese Trägerfunktion. Die verankern Oxfam Deutschland in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben dort Leute aus der Wirtschaft, aus den deutschen, sonstigen deutschen Nichtregierungsorganisationen. Wir haben Entwicklungsexperten, wir haben Marketing-Experten, wir haben ehemalige Shop-Mitarbeiter, wir haben einen Theologen. Also wir versuchen sozusagen breit verankert zu sein, damit alles, was für uns möglicherweise relevant sein könnte an Gedanken, Ideen, Entwicklungen in der Gesellschaft, auch bei Oxfam in Niederschlag finden. Denn die Mitgliedschaft steuert die großen Linien von Oxfams Arbeit, also die Strategie. Und die wählen alle 2 Jahre einen Vorstand. Der Vorstand ist das eigentlich Entscheidungsgremium bei Oxfam Deutschland. Man kann einen Geschäftsführer haben wie mich, man muss keinen haben. Man kann auch ohne Geschäftsführer einen Verein betreiben.
Das heißt, die Mitglieder agieren quasi wie so ein Beirat, könnte man fast sagen.
Ja, oder schon mehr.
Aufsichtsrat oder schon strategisches mehr als ein Beirat. Planungskomitee,
ich weiß nicht. Ja, ich würde sagen, es ist alles richtig, von allem ein bisschen, aber sozusagen im Endeffekt hat die Mitgliederversammlung das letzte Wort. Mhm. Also unsere 5-Jahres-Strategie wurde von der Mitgliederversammlung abgesegnet. Mhm. Wenn die Nein gesagt hätten, dann wäre es eben nicht gewesen.
Mhm. Ja, interessantes Modell. Es gibt ja auch Organisationen, die vor allem aus ihren Mitgliedern heraus sich finanzieren, organisieren. Hier ist es anders.
Also die Mitglieder zahlen auch keinen Mitgliedsbeitrag, das ist ganz bewusst so. Wir haben auch ein Maximum von 36 Mitgliedern laut Satzung. Wie gesagt, das ist ein unterschiedliches Modell, ein anderes Modell. Wir wollen auch ganz bewusst wir können ja die Satzung ändern, theoretisch, aber wir wollen möglichst die Arbeit in die Entwicklung stecken und nicht in die Verwaltung unserer eigenen Mitgliedschaft. Das ist nämlich dann die Konsequenz, wenn Sie sehr viele Mitglieder haben, dann müssen sie die auch managen. Und dann wollen die auch mitwirken. Und dann müssen sie demokratische Entscheidungsprozesse in der Mitgliedschaft organisieren. Und dann kriegen sie das, was auch andere Organisationen, da will ich jetzt keine Namen nennen, leidvoll erleben. Natürlich Reibung zwischen den ehrenamtlichen Mitgliedern, die Arbeit machen, und den bezahlten Mitarbeitern, die natürlich auch meinen, dass sie von dem Geschäft was verstehen. Das wollen wir uns alles ersparen. Bisher klappt das auch ganz gut. Wir haben eine sehr, sehr engagierte Mitgliedschaft, die wir noch ein bisschen ausbauen. Wir rekrutieren laufend dazu. Und die Frage ist, wie wird man bei uns Mitglied? Dadurch, dass die anderen Mitglieder einen dazu auffordern. Und die Mitglieder gucken sich um und sagen, was fehlt uns noch? Wovon haben wir ganz viel? Banker haben wir zum Beispiel im Moment genug. Aber wir suchen eigentlich Menschen, die von Entwicklung eine Ahnung haben. Wir suchen natürlich Frauen, das ist immer das Gleiche. Wir suchen vor allen Dingen Menschen, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben. Da haben wir überhaupt noch nichts. Das sind so Dinge, die bei uns fehlen in dieser sogenannten Verankerung in der Gesellschaft.
Also es geht sozusagen darum, sich pluralistisch auch auszurichten über die Wahl der Mitglieder.
Genau.
Und das können aber dann auch mehr werden über die Zeit. Also
wie gesagt, maximal 36.
Maximal 36, okay. Ja, jetzt hatten wir ja schon, der Name ist das Oxford Committee for Famine Relief, also hier ging es primär um Hunger, da haben wir schon angedeutet, Armut spielt mindestens genauso eine große Rolle. Was sind denn jetzt so die eigentlichen Stoßrichtungen und die eigentlichen Themen, die sich Oxfam auf den Tisch legt und bearbeiten gedenkt?
Also sehr allgemein und ein bisschen pauschal, eine gerechte Welt ohne Armut. Gerechte Welt vor allen Dingen. Wir sind der Meinung, dass Armut aus Ungerechtigkeit sich entwickelt oder entsteht. Und wir wollen dafür sorgen, soweit wir das können, dass Gerechtigkeit oder mehr Gerechtigkeit herrscht. Gerechtigkeit heißt eben Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, zwischen Nord und Süd, zwischen Stadt und Land, und so weiter. Es sind also ganz, ganz viele Elemente. Und wir sind auch der Meinung, diese Gerechtigkeit ist ein Anspruch, den jeder Mensch hat, dass er gerecht behandelt wird und nicht von seiner Geburt her oder durch Naturkatastrophen oder durch welche Umstände auch immer in eine Situation gebracht wird, die man nur als ungerecht bezeichnen kann. Das ist so ganz allgemein unser Ziel. Wie machen wir das? Wir haben sozusagen, wir haben eine Strategie entwickelt. Wir sagen, wir arbeiten nicht auf allen Feldern, aber wir arbeiten auf vier Bereichen. Das eine ist der Bereich, den wir ökonomische Gerechtigkeit nennen. Das ist der Bereich Existenzgründung, faire Arbeitsbedingungen, also alles das, wo produziert wird, entweder lohnabhängig oder selbstständig in armen Ländern. Das unterstützen wir. Da versuchen wir auch die Strukturen, die Welthandelsstrukturen entsprechend zu verändern. Sie wissen möglicherweise, dass die Subventionen, insbesondere die Agrarsubventionen der reichen Länder, unter anderem die Auswirkung haben, dass Armut erzeugt wird. Also hier in Deutschland.
Also die Subventionen für die eigene Wirtschaft.
Richtig. In Deutschland ist gerade zu unserem Entsetzen entschieden worden von der EU, aber es gilt dann auch für Deutschland, dass Milchproduktion subventioniert wird. Also der Milchexport in arme Länder wird aus deutschen und europäischen Steuermitteln subventioniert. Die Milch wird billiger gemacht. Das heißt, dass irgendwo in einem armen Land ein einheimischer Bauer seine Milch nicht mehr verkaufen kann. Das sind für uns zum Beispiel Strukturen, die wir ändern wollen, die zu Ungerechtigkeit führen. Das war der Bereich ökonomische Gerechtigkeit. Dazu gehört auch seit einigen Jahren ganz stark der Klimawandel, der massive Auswirkungen hat auf die Möglichkeit der Menschen in armen Ländern, sich einen Lebensunterhalt zu erwerben oder überhaupt zu überleben. Dann der zweite große Bereich ist der Bereich soziale Grunddienstleistungen, Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung, die sehr stark zusammenhängen mit der klassischen Entwicklungszusammenarbeit, mit dem Transfer von Geld und auch, wenn Sie so wollen, das ist jetzt ein Fachbegriff, mit den Millennium-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, die sich ja auch darauf beziehen. Also dieser ganze Komplex Bildung bereitstellen, Gesundheitsfürsorge bereitstellen, in armen Ländern, das zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass Mütter nicht mit zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz während der Schwangerschaft oder bei der Geburt sterben und so weiter. Ich will jetzt die dramatischen Zahlen hier nicht vortragen, aber die sind ja bekannt. Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, und zwar regelmäßig und immer wieder, endlich 0,7% des Reichtums der Bundesrepublik für Entwicklungsaufgaben zur Verfügung zu stellen.
Was ja eigentlich auch mal zugesagt worden ist.
Vor 30 Jahren ist das schon mal zugesagt worden. Allerdings hat man nie gesagt, wann man diese 0,7% erreichen will. Inzwischen sind die 0,7% für das Jahr 2015 versprochen worden. Wenn wir uns aber so ansehen, wie viel zurzeit bereitgestellt wird, ich glaube, es sind 0,37% oder 0,37%. Also das müssten schon gewaltige Sprünge sein, wenn wir das bis 2015 erreichen. Aber wir werden nicht locker lassen und werden also die Bundesregierung, Frau Merkel, durch Briefe, durch Petitionen, durch SMS, durch öffentliche Veranstaltungen dazu zu bringen, ihr Versprechen zu halten. Sie hat es in Heiligendamm vor 2 Jahren, als der sogenannte G8-Gipfel in Deutschland stattfand, hat sie es nochmal bestätigt. Und wir lassen nicht locker. Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich ist, was wir nennen, Schutz vor Gewalt und Recht auf Hilfe. Also in Krisen und Konfliktsituationen sind arme Menschen diejenigen, die am meisten leiden. Und wir fordern eben, dass in bestimmten Krisengebieten dafür gesorgt wird, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird durch die Vereinten Nationen oder durch europäische Truppen. Ein typisches Beispiel ist im Ostkongo. Sie wissen, dass da seit einiger Zeit ganz furchtbar in allen möglichen Kombinationen gekämpft wird und immer wieder die Zivilbevölkerung, also die gar nicht am Kampf teilnimmt, unter die Räder kommt. Und wir fordern eben, dass dort interveniert wird. Es gibt auch einen Beschluss der Vereinten Nationen, dass in solchen Fällen nicht nur ein Recht, sondern sogar eine Interventionspflicht, eine sogenannte Schutzverantwortung besteht. Und wir sagen eben, das muss wahrgenommen werden. Im Sudan, in Darfur, ist ein zweiter Fall, jetzt inzwischen im fünften Jahr, 2,5 bis 3 Millionen Menschen vertrieben, Hunderttausende gestorben, und auch da fordern wir, dass das aufhört.
Ja, es ist immer ein wenig dieselbe Geschichte, dass so einem dieses ganze Elend, in Anführungsstrichen, der Welt, ja, der reichen Gesellschaft ein bisschen unangenehm ist, so unangenehm, dass man dann doch vielleicht besser mal wegschaut. Sehen Sie denn da eher einen Trend hin, dass sich das ändert? Also wie kann man in diese Gesellschaft packen, um ihr klarzumachen, dass es zum Teil auch ihr eigenes Interesse ist und dass es sie auch selbst betrifft?
Sie meinen unsere Gesellschaft?
Ja. Ja,
so richtig. Also ich will noch nicht, ich will nicht verschweigen, dass auch in den armen Ländern selbst natürlich ganz viel im Argen ist. Und auch da stellen wir unsere Forderungen. Also nicht, dass Sie denken, wir beschimpfen immer nur Frau Merkel und Frau Wiczorek.
Das ist sicherlich ein Zwei-Fronten-Krieg.
Ja, also man muss immer beides erwähnen, aber bleiben wir mal bei dem, wofür wir eigentlich mehr verantwortlich sind, nämlich unsere eigenen Strukturen. Man weiß es nicht so genau. Wir untersuchen in regelmäßigen Abständen, wie die Haltung der Bevölkerung, der allgemeinen Öffentlichkeit ist zur Entwicklungsarbeit. Und wir stellen immer wieder fest, dass sie deutlich positiver ist, als die Politik behauptet. Mhm. Also es gibt Untersuchungen, dass 2/3 bis 3/4 der Bevölkerung der Meinung ist, die Entwicklungshilfe sollte erhöht werden, um Armut zu bekämpfen. Nun ist das mit den Befragungen so, das wird stimmen. Gleichzeitig, wenn man natürlich die Frage anders stellt, du musst verzichten auf bestimmte Dinge, dann ist die Antwort auch wieder anders. Also da trotzdem behaupten wir, und wir tun ja unseren Teil dazu, dass die Bevölkerung eigentlich der Meinung ist, dass dieses Problem mit mehr Engagement angepackt werden sollte und dass man immerhin diese 0,7%, das ist ja nun wahrlich ein sehr, sehr kleiner Teil unseres Reichtums, dass man den zur Überwindung dieses riesigen Kluft zwischen Arm und Reich einsetzen sollte. Ich glaube, die Bevölkerung ist eher dazu bereit, als die Regierung behauptet und auch die Regierung selbst.
Aber trotzdem, ich meine, was sind denn so Ihre Erkenntnisse aus der realen, konkreten Arbeit? Inwieweit betrifft uns denn die Armut der betroffenen Regionen konkret? Also in was?
Ganz unmittelbar. Schauen Sie sich an, wie wir unsere Einwanderungsbestimmungen zurzeit sind. Schauen Sie sich an, was in Lampedusa oder an den Kanarischen Inseln an Menschen ertrinkt, jeden Tag, die dieser Armut entfliehen. Und versuchen im sogenannten reichen Europa, was Sie ja gar nicht kennen, das kennen Sie ja nur aus dem Fernsehen oder von Erzählungen, Fuß zu fassen. Also das alleine wäre schon Grund genug, was zu tun. Hinzu kommt, dass die meisten Konflikte, an denen wir auch beteiligt sind als Bundesrepublik Deutschland, entstehen aus Armutskonflikten, aus Armutsauseinandersetzungen. Schauen Sie, wie die Wasserfrage uns in Zukunft beschäftigen wird. Trinkwasser ist knapp. Es wird Kriege um Wasser geben. Das wissen wir heute schon. Alle diese Dinge, mal ganz abgesehen von der moralischen Verpflichtung, dass man dort hilft, wo Elend ist, gibt es ganz, wenn Sie so wollen, egoistische Gründe, warum die Bundesrepublik dort stärker sich engagieren sollte. Also ein Land wie die Bundesrepublik, exportorientiert, kann eigentlich nur Interesse an Frieden haben in der Welt. Und der Friede ist gefährdet durch ganz massive Unterschiede zwischen extrem arm und extrem reich. Und diese Unterschiede haben leider zugenommen. Gleichzeitig muss man sagen, es ist auch vieles besser geworden. Es hungern weniger Menschen heute als noch vor 30 Jahren. Es sind mehr Länder in Afrika demokratisch regiert als noch vor 30 Jahren. Also man sieht immer die Ausreißer, man sieht die schlimmen Fälle. Klar, Simbabwe ist grauenhaft, 70.000 Cholerakranke. Man weiß gar nicht, wie viel Tausend schon gestorben sind. Aber Simbabwe ist eben ein Sonderfall. Und es gibt inzwischen von 55 afrikanischen Ländern 20 oder mehr, die wirklich nach unseren Kriterien demokratisch regiert werden. Das ist ein Riesenfortschritt.
Das heißt, es gibt auch generell eine Grundtendenz, dass die Dinge sich schon verbessern. Weil ich glaube, das ist auch mal Teil der öffentlichen Wahrnehmung, dass es so ein Fass ohne Boden ist. Also ich repetiere jetzt nur so, was immer wieder so kolportiert wird. So, es wäre ein Fass ohne Boden und das ist doch egal, wie viel man da reinsteckt. Das bringt ja am Ende eh nichts. Und
die Korruption ist überall.
Genau, ja. Und das Geld, was ich schicke, das kommt nicht an. Also das sind ja so eine Sachen, die man immer wieder hört.
Also klar, erstens, die Medien spielen ja ihren Teil dabei. Also die Nachricht, 70.000 Cholera-Tote oder Cholera-Kranke in Simbabwe, ist eine Nachricht. Die Nachricht, Simbabwe hat ein funktionierendes Gesundheitswesen, ist keine Nachricht, interessiert keinen Menschen. Deswegen wird natürlich Afrika als der Katastrophenkontinent wahrgenommen. Wir versuchen natürlich auch mit anderen Organisationen auch die positiven Dinge herauszustellen. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht der zweite Punkt, die Korruption oder das Verschwinden von Geld. Da sind wir ja auch beteiligt. Ich meine, Korruption funktioniert da, wo einer gibt und einer nimmt. Und wenn keiner geben würde, würde auch keiner nehmen. Und Geld verschwindet dort, wo, wie in der Schweiz und in anderen Ländern Europas, man anonyme Bankkonten haben kann. Das lässt sich alles ändern. Wir tun immer so, als ob die anderen diejenigen sind, aber es ist wie oft im Leben, der nicht vier Finger zeigen auf einen selbst zurück. Deswegen, es entwickelt sich eine Menge, es geht viel, viel schief, zweifellos, aber es geht auch in der Bundesrepublik viel schief. Ich meine, gerade, wir brauchen hier nur zu überlegen, was in den letzten Monaten alles schief gegangen ist, in Bereichen, wo wir im Traum nicht dran gedacht hätten, dass das passieren kann.
Bankenwesen, Wirtschaft.
Bankenwesen, ja. Mhm. Also man darf, es ist immer leicht gesagt. Man hat so das Gefühl, Geld, was ich anderen gebe, da muss alles besonders gut laufen. Aber es läuft halt dort genauso wie sonst wie. Und es ist ein bisschen schwieriger. Es ist ja noch woanders. Es ist ja viel komplizierter, Entwicklungshilfegeld auszugeben, als in Deutschland eine Autobahn zu bauen. Und schauen Sie sich mal, was bei deutschen Autobahnbauten alles schief geht. Mhm. Oder hier, wir sind ja in Berlin. Ich meine, ich denke
mal. Das heißt, man braucht auch das Mut zum Experiment.
Man braucht den Mut zum Experiment und man braucht vor allen Dingen die Geduld und die Aufmerksamkeit zu lernen aus Fehlern. Man darf einen Fehler machen, man darf ihn nur nicht zweimal machen und das recht nicht dreimal. Und inzwischen gibt es 35 Jahre Entwicklungszusammenarbeit, man hat viele Fehler gemacht, aber ich glaube, man hat allgemein auch sehr viel gelernt daraus.
Da Sie gerade die Medienwahrnehmung angesprochen haben, wir haben ja auch nun eine ziemliche, ich will nicht Revolution sagen, aber doch zumindest eine deutliche Änderung der Medienlandschaft. Man kann über das Internet in zunehmendem Maße andere Wege finden zu kommunizieren. Inwieweit trägt denn das dazu bei, dass man hier vielleicht auch eine andere Wahrnehmung dieser Situation erreichen kann?
Also ob das durch die Veränderung in den Medien tatsächlich stattfindet, kann ich schwer sagen. Klar, Blogs ist alles unmittelbar, direkter, unkomplizierter, unverkrampfter. Ob das mehr aufgenommen wird, das habe ich noch keine Erfahrung. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass es leichter ist, sich Informationen zu beschaffen. Und zwar in beide Richtungen. Also in den armen Ländern wissen die sehr viel genauer, wie das Leben, wie die Situation ist auf der Welt. Das Internet trägt seinen Teil dazu bei und hier bei uns ist es einfach leichter, sich ein Bild zu verschaffen vom Leben in armen Ländern. Reden wir von Afrika. Also ich persönlich beobachte, ich habe es nicht ausgewertet, dass zunehmend berichtet wird und zwar sehr fair, sehr korrekt, sehr, sehr ausführlich berichtet wird über Dinge, die vor 20 Jahren im Fernsehen nicht auftauchten. Und das ist nicht nur Arte, sondern das ist ganz allgemein, selbst in den Privatsendern wird das besser. Wir haben da auch Nachholbedarf in Deutschland. Das ist in anderen Ländern wie Frankreich und England viel, viel stärker. Also die BBC hat einen riesigen Entwicklungsländer-Teil, den sie sendet und der auch aufgenommen wird. Das ist einfach halt, das sind die Kolonialmächte, die ja noch bis in die 60er Jahre hinein ihren großen Teil ihrer Bevölkerung in den Kolonien hatte. Und mannigfache Beziehungen zu den Kolonien oder zu dem, was heute arme Länder sind, hatte.
Ganz anders vernetzt ist durch den Commonwealth.
Ja, und bei uns war das in 1914 zu Ende. Man kann ja sagen, vielleicht auch zum Glück.
Mhm. Ich will nochmal auf einen Punkt, es sind ja eine ganze Menge Sachen. Wenn man jetzt sagt, so Schutz vor Gewalt, Recht auf Hilfe, das wendet sich ja vor allem an die internationale Gemeinschaft. Gerade so die Krise Darfur hat es gezeigt, das ist immer ein ewiges Zerren und versuchen, da malen die
nicht,
Mühlen.
Nicht nur. Darf ich mal unterbrechen?
Gerne.
Nicht? Also die Europäische Union oder die Länder der Europäischen Union können in Darfur dafür sorgen, dass die Afrikanische Union, die dort Truppen hat, die versucht, die Zivilbevölkerung zu schützen und jetzt die UN, die dort neue Truppen eingeschickt hat, dass die vernünftig ausgestattet sind. Also wenn eine Truppe dort tätig ist und die hat weder Hubschrauber noch Sprit für ihre Fahrzeuge, wie soll sie dann die Zivilbevölkerung schützen? Also das Mandat kommt von den Vereinten Nationen, aber die Unterstützung, die Ressourcen, die dafür erforderlich sind, die kommen aus den einzelnen Ländern, unter anderem aus der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, aber darauf wollte ich hinaus. Es ist halt ein Könnte. Es ist halt sehr klar zu sehen, dass das eben durch solche Maßnahmen mehr oder weniger schnell auch wirklich eine Veränderung gebracht werden könnte. Bloß da steht man natürlich einer politischen, einem Wall entgegen, der halt erstmal überwunden werden möchte. Und man sieht ja, es ist zumindest sehr schwierig. Wenn ich jetzt einen anderen Bereich nochmal nenne, den Sie sagten, solche Sachen wie die sozialen Grunddienstleistungen, dass man für Wasserversorgung macht, da ist man ja schon sehr viel schneller am Ziel, sag ich mal, dass man einfach auch vor Ort ist und eben auch selber konkret die Dinge auch selber in die Hand nimmt, da kommt man natürlich auch schneller zum Ziel. Aber ist es nicht so, dass besonders dieser Existenzgründungsteil sozusagen auch noch die geringste Barriere hat, weil es eigentlich nur eine Frage der einer finanziellen Investition in diese Gebiete ist? Also so Stichwort Mikrokredite, die ja, wie es den Anschein hat, ich stecke da nicht wirklich drin, aber das ist so das, was man derzeit aus den Nachrichten herauslesen kann, obwohl das Bankensystem durcheinander ist und dort ist es mit den Krediten nun überhaupt nicht mehr funktioniert, sind diese Mikrokreditsysteme davon nicht in dem gleichen Maße betroffen.
Ist richtig, soweit ich weiß, sind sie gar nicht betroffen, funktionieren nach wie vor sehr gut. Es ist auch ein absoluter ein Glückstreffer in der Entwicklungszusammenarbeit, dass Mohamed Yunus hat ja den Nobelpreis bekommen vor ein oder zwei Jahren, dieses Experiment gewagt hat und eben armen Frauen kleine Kredite ohne Sicherheiten gegeben hat und festgestellt hat, dass die Rückzahlungsraten über 90-95% waren und dass dort wirklich das Geld sinnvoll genutzt wurde. Ich will da jetzt nicht darauf eingehen. Das funktioniert auch in Afrika. Man muss natürlich immer die lokalen Bedingungen entsprechend.
Die ursprüngliche Initiative war
Bangladesch. Das war in Bangladesch, ja. Das wurde durch irgendeine Hilfsorganisation mal als Experiment finanziert. Und er war an der Uni Professor und hat mit seinen Studenten das ausprobiert. Und das klappte. Inzwischen gibt es, ich weiß nicht, wie viele Millionen Kreditnehmer allein in Bangladesch. Und überall auf der Welt wird das angewandt. Funktioniert. Aber das ist nicht die Lösung des Armutsproblems. Ein Bauer, der mit dem Kredit Saatgut und Dünger kaufen kann, braucht trotzdem Wasser. Bewässerungssysteme sind aber staatliche Aufgaben. Es ist in den letzten 30 Jahren immer weniger Geld in den Agrarsektor geflossen. Sie kennen möglicherweise die Strategien, die dahinter stehen, exportorientierte Entwicklung, man soll also auf den Weltmarkt gehen, die Landwirtschaft wurde vernachlässigt. Das Ergebnis sehen wir heute. Wir haben eine Nahrungsmittelkrise, wir haben riesige Arbeitslosigkeit auf dem Land. Die Leute strömen in die Städte, haben dort auch keine Arbeit. Also unsere Forderung seit langer Zeit, aber immer stärker ist es, den ländlichen Raum durch Investitionen wieder produktiver zu machen. Und sozusagen dazu passt dann auch der Kleinkredit. Aber der Kleinkredit alleine löst das Problem nicht. Ich hatte vorhin von den Subventionen gesprochen. Es nützt auch nichts, einen Kleinkredit zu nehmen und das Wasser zur Verfügung zu stellen, wenn die Baumwolle in Südeuropa und den USA mit Milliarden Dollar runtersubventioniert wird, sodass der Bauer in Mali seine Baumwolle sowieso nicht verkaufen kann. Weder in Mali noch auf dem Weltmarkt. Also das hängt alles sehr zusammen und wir lassen halt nicht locker. Das ist wahnsinnig, wie Sie völlig richtig sagten, es ist wahnsinnig schwer. Man muss ein klares Ziel haben. Man muss einen gewissen Schuss Optimismus haben. Und den haben wir. Das Ziel haben wir auch. Und wir sind eben zunehmend mehr. Es ist eine Bewegung in der Zivilgesellschaft der reichen Länder, die wächst und die immer deutlicher sieht, dass man diesem Problem nicht ausweichen kann, sondern dass man eine Lösung finden muss. Einen Ausgleich.
Um diese Lösung anzustreben, kommen wir ja im Prinzip wieder zurück, neben diesen konkreten Projekten vor Ort, gilt es natürlich auch an die eigene Gesellschaft da zu appellieren. Oxfam hat ja eine ganze Reihe von Kampagnen gestartet. Können Sie da vielleicht mal einen Überblick geben, in welche Stoßrichtung das vorgeht? Also ich meine, es gibt ja sehr, sehr allgemeine Sachen, die so, was weiß ich, sich an diesen Millenniumszielen entwickeln. Das ist ja mehr eine generelle Aussage bis hin eben zu konkreten Sachen wie Waffenkontrolle.
Also Sie sagten richtig, Oxfam hat die gestartet, aber gestartet in dem Sinn, dass wir uns beteiligen. Also es gibt ganz, ganz wenig, was wir alleine machen. Obwohl wir so groß sind, weltweit, wenn auch in Deutschland noch klein, arbeiten wir fast immer mit anderen zusammen in Koalitionen und ganz unterschiedlichen Koalitionen. Millenniumsziele in Deutschland. Das bekannteste ist Deine Stimme gegen Armut. Das hat der Grönemeyer und Freunde aus der Kulturszene unterstützen das. Der Verband der Nichtregierungsorganisationen führt das durch. Wir sind ein kleiner Teil davon und wir tragen eben unseren Teil dazu bei. Und die Idee ist, die Bevölkerung der Bundesrepublik für mehr Entwicklungshilfe zu motivieren. Das auch zu begründen. Mhm. Eine andere Kampagne, wo wir möglicherweise tatsächlich einen Ausschlag gegeben haben, ist das, was wir Make Trade Fair nennen, also gerechte Welthandelsstrukturen. Das haben wir im Jahr 2001, 2002 gestartet. Wir haben gesagt, Globalisierung ist ein ganz mächtiges Instrument. Das kann zu Armut führen, wie es damals auch behauptet wurde und mit Recht behauptet wurde. Es kann aber, wenn sie richtig gestaltet ist, auch zur Überwindung der Armut führen. Und durch diese Argumentation, die wir durch sehr, sehr ausführliche Studien untermauert haben, haben wir die Diskussion schon geändert. Also die Globalisierungsgegner sind geringer geworden. Man hat eingesehen, Globalisierung ist kein fataler Prozess, der Armut produziert, sondern es kommt ganz drauf an, wie. Und es gibt Länder oder es gibt Gegenden, wo die Globalisierung dazu geführt hat, dass Hunderte von Millionen Menschen aus der Armut herausgeführt wurden. China ist ein Beispiel. Mhm. Das ist so ein zweites Beispiel für eine Kampagne. Dann Waffen, das ist die Kampagne Control Arms, Waffen unter Kontrolle. Das machen wir in Deutschland mit Amnesty zusammen und einem weiteren Netzwerk. Das hat immerhin dazu geführt, durch Druck bei uns, auf Parlamentarier und auf die Regierungen und in allen anderen Ländern auch, dass die Vereinten Nationen entschieden haben, dass ein Waffenkontrollsystem in Angriff genommen wird. Das war ein riesiger Durchbruch im letzten Jahr. Also da haben wir tatsächlich Sektkorken knallen lassen, hätten wir gar nicht gedacht, dass bis auf zwei Länder, nämlich Simbabwe und die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten, alle Länder der Meinung waren, man sollte das machen. Man sollte ein Waffenkontrollsystem einführen. Was dahinter steht, ist, dass einfach festgestellt wird, wohin werden welche Waffen geliefert. Das ist heute völlig unklar. Mhm. Man kann, wenn Sie reisen und Sie verlieren Ihren Koffer, den werden Sie auf der ganzen Welt wiederfinden, weil der markiert ist. Den werden Sie immer finden. Aber es wird behauptet, man kann also eine Waffe und erst recht Munition, ist genauso wichtig, kann man nicht so markieren, dass sie das feststellbar ist. Wo kommt sie denn her? Wo ist sie produziert? Wer hat sie verkauft? Das ist das Ziel, dass das eingerichtet wird, dass es endlich aufhört, dass aus irgendwelchen anonymen Quellen irgendwo in Afrika die Zivilbevölkerung dahingeschlachtet wird und man kann gar nicht feststellen, woher kommen eigentlich die Waffen? Wie kommen die überhaupt zu Waffen, die Menschen, die das gemacht haben?
Inwiefern ist das jetzt schon konkret, dieses
Kontrollsystem? Immerhin, die Entscheidung ist getroffen, das System ist noch nicht da, die technischen Möglichkeiten sind lange da, der politische Wille scheint zunehmend da zu sein, immerhin, also Vereinten Nationen, es sind 180 Staaten, haben sich bis auf zwei dafür ausgesprochen.
Gibt es jetzt auch eine neue Chance, dass die Amerikaner sich da auch beteiligen?
Na, seit der Wahl von Herrn Obama sieht die Welt auch anders aus. Auch da. Ja, das gilt für Waffen, das gilt noch viel mehr für die Umwelt. Wissen Sie ja, dass die Amerikaner
Aber jetzt konkret auf die Waffen gibt es noch keine Aussage.
Nein. So schnell geht das nicht. Die sind ja gerade dabei, sich zu arrangieren. Ja. Aber auch da sind wir optimistisch. Und nicht nur, weil wir Naturoptimisten sind, sondern wir haben einen guten Grund dazu.
Ja, mit Simbabwe da auch in einem Boot zu sitzen, ist auch nicht besonders angenehm, würde ich sagen. Ähnlich gelagert ist ja das Aktionsbündnis gegen Landminen.
Ja.
Das ist ja auch schon eine Aktion, also diese konkrete Aktion weiß ich nicht, aber generell Aktionen gegen Landminen sind schon lange am Laufen. Was tut sich denn da? Und was macht das Aktionsbündnis hier konkret?
Also da hat sich eine Menge getan. Viele Staaten, sogar die Bundesrepublik Deutschland, haben sich verpflichtet, bestimmte Minen, die Unbeteiligte gefährden, nicht mehr zu verwenden. Aber was sich noch nicht getan hat, ist, dass die abgeschafft sind, dass die aus den Beständen verschwinden und dass auch die Produktion aufgehört hat. Auch da sind die Amerikaner Bremser. Aber Sie wissen vielleicht, die Aktion, dieses internationale Netzwerk gegen Landminen ist, glaube ich, sogar für den Nobelpreis nominiert gewesen, wenn es ihn nicht bekommen hat. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Da hat es auch enorme Fortschritte gegeben. Zugleich sind in Afghanistan, im Irak, auch in den Kriegen zwischen Israel und dem Libanon und jetzt in Gaza sind natürlich Minen verwendet worden, die nach unserer Meinung nicht eingesetzt werden sollten und dürfen. Und auch da lassen wir nicht nach, das anzuprangern. Also in Afghanistan spielen heute Kinder, das sind Minen, die sich zerlegen, die werden geschossen, also durch Artillerie, zerlegen sich dann und haben viele kleine Bestandteile, die alle einzeln explodieren. Aber dann eben manchmal nicht explodieren, bis Kinder sie finden. Die sind auch noch hübsch gelb, sehen hübsch aus, nette Spielzeuge und schon verliert ein Kind einen Arm oder einen Fuß. Grauenhafte Sachen. Und wir sind der Meinung, die braucht man nicht. Die sind auch, es gibt auch militärische Experten, die sagen, eigentlich kann man darauf verzichten. Aber sie müssen die Industrie dazu bringen, die nicht mehr zu produzieren. Und sie müssen die Staaten dazu bringen, ihre Bestände aufzulösen. Die sagen zwar, wir kaufen keine neuen mehr, aber haben natürlich noch reichlich Bestände davon.
Ist eigentlich ein klassisches Beispiel, wo man auch wirklich den Druck auf, ja, nach ganz oben richten muss, wo es wirklich da auch die internationale Gemeinschaft geht und wo eigentlich ein Staat sich dann irgendwann auch nicht mehr erlauben kann, da außen vor zu sein.
Ja, oder man verbietet einfach die Produktion dieser Dinge, ist ja auch möglich, nicht?
Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Kampagnen. Ich würde jetzt eine noch gerne nochmal ansprechen. Die globale Bildungskampagne. Ja. Welche Rolle spielt das?
Das ist eine wunderbare Sache. Das ist ja ein global im wahrsten Sinn des Wortes. Ich glaube, es sind, ich sag mal, um die 100 Länder mindestens, können auch mehr sein, ich habe es jetzt nicht im Kopf, die daran beteiligt sind. Das ist ein Zusammenschluss von Bildungsgewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen weltweit. In Deutschland haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Mitglieder, unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften macht da mit. Hilfsorganisationen. Und was gemacht wird, ist aufzurufen, dass mehr Entwicklungsgeld in Bildung gesteckt wird. Das wird gemacht, insbesondere indem man in Schulen arbeitet, indem also Unterrichtseinheiten in Schulen vorbereitet werden, Schulen aufgerufen werden, da mitzumachen, indem öffentliche Veranstaltungen stattfinden. Im letzten Jahr hat eine Unterrichtsstunde vor dem Bundeskanzleramt abgehalten worden, an der auch Bundestagsabgeordnete teilgenommen haben. Das war natürlich wunderbar. Das war dann im Fernsehen und Radio, also in den Medien, sehr schön und hat dazu geführt, nochmal mehr Druck auszuüben, dass mehr Geld in Bildung gesteckt wird. Also die Bundesrepublik gibt relativ viel Geld aus für Bildung, aber in einer Weise, wie wir es eigentlich und auch die Bildungskampagne nicht so für sinnvoll halten. Es werden einfach sehr teure Experten geschickt, die kluge Gutachten schreiben, aber es steht kein Geld zur Verfügung, um Lehrer einzustellen und Klassenräume zu bauen. Und wir sind der Meinung, das ist eigentlich die Priorität. Studien haben wir nur genug, wir wissen genau, wie es funktioniert, aber es muss einfach etwas Konkretes gemacht werden.
Also wir reden jetzt über Bildung als Teil der Entwicklungshilfe, die konkret
Bildung
bleibt.
Bildung
bezieht als, sich nicht auf Deutschland jetzt selbst.
Nein. Als Bildung als Teil der Entwicklungshilfe. Und als ganz wichtiges Instrument zum Abbau von Armut. Denn da gibt es also eindeutige Studien, dass Menschen, die eine bestimmte Grundbildung haben, weniger in die Armutsfalle geraten als andere. Bei Frauen, also klassisch. Also wenn Sie sehen, wenn eine Frau wenigstens eine Grundschule absolviert hat, was in Afrika nicht die Regel ist, dann verläuft ihr Leben ganz anders, als wenn das nicht der Fall ist. Und deswegen drängen wir danach, Bildung, und zwar wirklich diese Grundbildung, zu propagieren und nicht mit deutschem Entwicklungsgeld auf der universitären Ebene unbedingt einzusteigen. Das halten wir nicht für unwichtig, aber das andere halten wir für wichtiger.
Ja, jetzt stellt sich ja immer die Frage, wie betrifft das jetzt den Einzelnen, wie kann man sich selbst einbringen, inwieweit hat denn Oxfam Zulauf bzw. sucht nach Kräften, was ist denn so Ihre Empfehlung und Ihr Angebot?
Gut, also wenn man unser Anliegen teilt, dann kann man in den Oxfam-Shops entweder Sachen spenden. Also Bekleidung, gut erhaltene, nicht reparaturbedürftige Gegenstände dort abgeben. Bekleidung, Medien, Krimskrams, was auch immer. Die werden abgegeben im Oxfam-Shop. Die Läden haben ganz normale Bürozeiten. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man kann mitarbeiten. Wir haben 1.800 ehrenamtliche Mitarbeiter, die in unseren 31 Läden arbeiten. Mindestens einen halben Tag die Woche. Man muss sich verpflichten. Mhm. Also der Laden muss laufen und der kann nur laufen, wenn es ein Gerüst an zuverlässigen Kräften gibt, die dann auch da sind. Die dritte Möglichkeit ist, man kann dort einkaufen. Auch das sind ja gute Waren. Also viele Menschen, die dort in so einen Laden kommen, glauben gar nicht, dass das Secondhand-Ware ist und dass das ehrenamtliche Mitarbeiter sind. Die denken, sie sind im ganz normalen Geschäft mit gekauften Artikeln und mit geschultem Personal. Also das sind die drei Möglichkeiten in den Oxfam-Shops.
Die Shops gibt es jetzt wo überall in Deutschland?
Ja, ich müsste jetzt, sind 27 Standorte, glaube ich. Also in Berlin gibt es eine Massung und sonst die Rhein-Main-Schiene, also in München, in Stuttgart, in Bremen, in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, also.
Das steht auch auf Ihrer Webseite.
Ja, wir haben eigentlich, wir werden jetzt sogar alle Voraussicht nach in Dortmund einen Laden aufmachen und dann ist der letzte weiße Fleck, nämlich das Ruhrgebiet, auch belegt. Münster, Ostdeutschland sind wir, in Leipzig, in Potsdam, also die größeren Städte in Nürnberg. Die größeren Städte haben Oxfam Shops. Das ist auf der Website auch zu finden. Und wir sind auch dabei, wir machen jedes Jahr drei neue auf und versuchen auch in die Ecken zu kommen, wo es bisher noch keinen gibt. Mhm. Aber es muss halt eine Mindestgröße der Stadt sein, damit genügend Publikum da ist.
Es gibt aber auch Shops, die sich jetzt nur auf Bücher konzentrieren.
Ja, oder? das ist die Ausnahme, die sogenannten Buchshops. Davon haben wir 6, auch einen in Berlin seit kurzem, in Schöneberg. Aber ansonsten in Frankfurt, in Stuttgart, in Darmstadt und in Nürnberg. Nee, stimmt nicht. In München.
In München.
München,
mhm. Ja. Ja, und wenn man jetzt...
Dann kann man also beim Verein mitarbeiten. Erstmal kann man natürlich spenden, das ist völlig klar. Wir freuen uns über jede Spende, ob groß oder klein. Man kann, wenn wir aufrufen zu Petitionen, zu SMS oder zur Mitwirkung an Konzerten von Popstars, die uns dankenswerterweise einladen, auf ihren Konzerten auch für unser Anliegen zu werben. Das machen wir gerade bei den Toten Hosen mit großem Erfolg. Dort haben wir dann Ehrenamtliche, die 10 oder 20 Ehrenamtliche, die an so einem Abend das Publikum ansprechen und sie auffordern, Petitionslisten zu unterschreiben oder eben SMS zu schicken oder was auch immer. Mhm. Das ist unsere Form der Mobilisierung der Öffentlichkeit. Da können wir immer Hilfe gebrauchen.
Da kann man dann auch schön immer mit auf Tour gehen, sozusagen.
Ja, wer da mitarbeitet, kriegt natürlich auch Zugang zum Konzert. Das ist das Bonbon dabei. Mhm. Das machen wir ganz erfolgreich. Ja, und ansonsten einfach auf unserer Website verfolgen, was gerade anliegt, was wir machen. Wir arbeiten ja, wie Sie gerade auch gesagt haben, in einer Vielzahl von Themen und die Menschen haben ja unterschiedliche Interessen und sind herzlich eingeladen, sich dort zu engagieren oder uns direkt anzusprechen, wenn sie eine Idee haben. Wir sind offen, wir bekommen sehr viele E-Mails, Anrufe und freuen uns eigentlich über jeden Zuspruch.
Wie sieht die Kommunikation von innen nach außen aus? Also inwiefern...
Wir haben einen Newsletter vierteljährlich, den kann jeder, der ist elektronisch auf der Website abzurufen und wir schicken ihn auch in gedruckter Form zu, wenn ihn jemand möchte. Dort steht im Wesentlichen drin, was wir gemacht haben, was wichtig war, was wir in Kampagnenarbeit, was wir in Projektarbeit gemacht haben. Das ist auch, wenn Sie so wollen, eine Rechenschaft gegenüber den Spendern, gegenüber der Öffentlichkeit, über das Vertrauen, was man uns gibt in Form von Geld oder Unterstützung. Mhm. Dann machen wir einen Jahresbericht. Es gibt auch einen E-Newsletter, der auf Dinge auf unserer Website hinweist, an dem man auch abonnieren kann. Es ist also, da ist eine ganze Menge verfügbar. Wir könnten es viel besser machen. Wir sind gerade dabei, die Website neu aufzubauen. Also wird permanent verbessert. Mhm.
Ja, dann sage ich vielen Dank, Herr Bendix, für die Ausführungen zu Oxfam und auch allem anderen, was Ihre Motivation betrifft, in diesem Bereich aktiv zu werden. Und das war's, die Ausgabe Nummer 6 vom Podcast von Die Gesellschafter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hier geht es auch bald wieder weiter mit einem weiteren spannenden Thema und spannenden Gästen rund um die Gesellschaft.